Ich schreibe heute auf der Veranda mit 3 tobenden Kleinkindern um mich, die ausdauernder sind als Mücken. Und schon sind etliche der 30 Finger im Tintenfass gelandet und die Besitzer getröstet worden, wodurch die Pflicht eigentlich Schelte verlangte. Aber wer kann schon reumütige und rutschende Sonnenhäubchen ausschelten? Ich sehe nämlich nichts als Häubchen und Kinderschürzen und hurtige, schwarz bestrumpfte Beine. Diese 3, ihr geduldiges Kindermädchen, ich selbst, der Gärtner und sein Gehilfe sind die einzigen, die je in meinen Garten gehen. Wir verlassen ihn allerdings auch nie. Der Gärtner ist seit 1 Jahr hier und hat mir regelmäßig am 1. eines jeden Monats gekündigt. Bis jetzt ist er aber zum Bleiben bewegt worden. Wie gewöhnlich kam er am 1. des Monats und sagte mit fest entschlossener Miene, er wolle im Juni gehen und nichts könne seinen Entschluss ändern. Ich glaube nicht, dass er viel vom Gärtnern versteht. Zumindest aber kann er graben und gießen. Und einiges von dem, was er gesät hat, erscheint auch. Und einige der von ihm gesetzten Pflanzen gedeihen. Außerdem ist er so unermüdlich fleißig, wie ich noch nie jemand erlebt habe. Wobei sein großer Vorzug ist, dass er sich anscheinend nicht im geringsten dafür interessiert, was wir im Garten tun. Darum habe ich mich bemüht, ihn zu halten. Ich weiß ja nicht, wie der Nachfolger wäre. Und als ich ihn fragte, was ihm denn nicht behage, und er mit »nichts« antwortete, konnte ich daraus nur schließen, dass er mir persönlich wegen meiner exzentrischen Neigung grollt, Pflanzen in Gruppen angeordnet, Pflanzen in sauberen Reihen vorzuziehen. Vielleicht mag er es auch nicht, dass ich ihm zuweilen Abschnitte aus den Gartenratgebern vorlese, wenn er gerade pflanzt oder etwas sät. Da ich selbst so hilflos bin, kam es mir einfacher vor, statt Erklärungen zu geben, das Buch selbst mit ins Freie zu nehmen und ihm die Weisheit direkt aus der Quelle zukommen zu lassen, sie ihm während des Arbeitens dosiert zu verabreichen. Ich verstehe nur zu gut, wie lästig das sein muss. Und bloß meine Angst, ein ganzes Jahr durch irgendeinen dummen Fehler zu verlieren, hat mich dazu erkühnt. Ich lache manchmal hinter dem Buch über sein empörtes Gesicht und wünschte mir, wir könnten fotografiert werden, damit ich in 20 Jahren, wenn der Garten ein liebliches Gemach ist und ich mit allen Wassern der Gartenkunst gewaschen bin, mich an meine glückseligen Anfangsmühen und Misserfolge erinnere. Den ganzen April hindurch setzte er die winterharten Pflanzen, die wir im Herbst gesät hatten, an ihren endgültigen Standort. Und den ganzen April hindurch ging er mit einer langen Schnur umher und zog mit schöner Genauigkeit parallele Reihen in die Rabatte, worin er dann die armen Pflanzen wie Soldaten bei einer Parade arrangierte. Als ich einmal abwesend war, hatte er auf diese Weise 2 lange Beete angelegt. Und als ich ihm erklärte, dass ich im 3. Beet die Pflanzen gern in Gruppen zusammen hätte und nicht in Reihen, und dass mir dabei eine natürliche Wirkung vorschwebte, ohne Zwischenräume nackter Erde, blickte er noch düsterer drein als sonst. Und als ich später herauskam, um mir das Ergebnis anzusehen, entdeckte ich, dass er 2 lange Beete beiderseits eines geraden Weges mit kleinen Reihen von jeweils 5 Pflanzen angelegt hatte. Zuerst 5 Nelken und hinter den Nelken wieder 5 Nachtfiolen und so weiter mit verschiedenen Pflanzen von jeder Sorte und Größe bis zum Ende hin. Als ich protestierte, sagte er, er habe nur meine Anweisung befolgt und habe ja gewusst, dass es nicht gut aussehen werde. So fügte ich mich. Und die restlichen Rabatten wurden nach dem Muster der beiden ersten angelegt. Und ich will Geduld haben und abwarten, wie sie im Sommer aussehen, bevor ich wieder umgraben lasse. Denn für den Anfänger ziemt es sich, bescheiden zu sein. Wenn ich doch nur selbst graben und pflanzen könnte. Um wie viel leichter wäre es und wie faszinierend, die Löcher selbst machen zu können, genau dort, wo man sie haben will, und dann die Pflanzen ganz nach Belieben einzusetzen, statt Anordnungen geben zu müssen, die nur halb verstanden werden, sobald man von den Richtlinien abweicht, die von jener langen Schnur bestimmt werden. In der ersten Wonne darüber, einen Garten ganz für mich allein zu haben und in meiner brennenden Ungeduld die öden Flecken Land rosig erblühen zu lassen, schlich ich mich doch tatsächlich verstohlen an einem warmen Sonntag im April letzten Jahres, während der Mittagsstunde des Personals, doppelt sicher vor dem Gärtner durch den Feiertag und die Essenszeit, mit einem Spaten und einer Harke hinaus und hob fieberhaft ein kleines Stück Boden aus, wühlte die Erde um, säte heimlich Prunkwinden und rannte völlig erhitzt und schuldbewusst wieder zurück ins Haus, ließ mich in einen Sessel fallen, hinter ein Buch verschanzt und setzte eine gleichgültige Miene auf. Gerade noch rechtzeitig, um meinen guten Ruf zu retten. Und warum darf man das nicht? Es ist nicht anmutig und es macht einen heiß. Aber es ist eine gesegnete Art von Arbeit. Und hätte Eva im Paradies einen Spaten gehabt und etwas damit anfangen können, hätten wir nicht diese ganze traurige Geschichte mit dem Apfel. Was bin ich doch für eine glückliche Frau, dass ich in einem Garten lebe, mit Büchern, Kindern, Vögeln und Blumen und reichlich Muße, all das zu genießen. Meine Bekannten in der Stadt empfinden dies als Gefangenschaft und Begrabensein und als weiß Gott was noch und würden die Luft zerreißen mit ihren gequälten Schreien, wenn sie zu solch einem Leben verdammt wären. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre von Natur aus begnadeter als meine Mitmenschen, da ich so leicht zu meinem Glück komme. Ich glaube, ich wäre immer lieb und gut, wenn die Sonne ewig schiene und könnte auch in Sibirien an einem schönen Tag meine Freude haben. Und was kann das Leben in der Stadt einem an Vergnügungen bieten, das der Wonne einer dieser ruhigen Abende gleichkäme, die ich in diesem Monat erlebt habe, als ich allein am Fuß der Verandatreppe saß, mit dem Duft junger Lärchen in der Luft, dem Maimond dicht über den Buchen hängend und der himmlischen Stille, deren Frieden durch das Quaken ferner Frösche und Eulenschreie nur noch vertieft wurde. Ein Maikäfer, der mit lautem Gebrumm dicht an meinem Ohr vorbeischoss, ließ mich erzittern, halb aus Freude über die Erinnerung an vergangene Sommer und halb aus Angst, er könnte sich in meinem Haar verfangen. Der Grimmige behauptet, sie seien Schädlinge und man müsse sie allesamt totschlagen. Ich würde das Totschlagen lieber erst am Ende des Sommers sehen und sie nicht gewaltsam aus solch einer schönen Welt verdrängen wollen, wenn gerade erst all die Kurzweil beginnt. Heute war ein recht ereignisreicher Nachmittag. Mein Ältestes, im April geboren, ist 5 Jahre alt und das Jüngste, im Juni geboren, 3. Scharfsichtige werden somit das Alter des verbleibenden Mittleren, des Maikinds, sofort erraten. Als ich mich gerade über eine Gruppe von Stockrosen beugte, die oben auf der einzigen hügelähnlichen Erhebung wachsen, die der Garten besitzt, stand das Aprilkind, das nachdenklich auf einem nahen Baumstumpf gesessen hatte, plötzlich auf und begann ziellos herumzulaufen, schreiend und wie im größten Schrecken heftigste Bewegungen mit den Händen machend. Ich starrte zu ihr hin und fragte mich, was sie beunruhigte. Und dann sah ich, dass eine ganze Herde von Kälbern, die auf einem Feld neben dem Garten geweidet hatten, durch den Zaun gebrochen waren und nun gefährlich nah an meinen Teerosen, meinem kostbarsten Besitz, grasten. Dem Kindermädchen und mir gelang es, sie zu vertreiben. Doch erst als sie bereits aufs Grausamste eine Rabatte mit Nelken und Lilien niedergetrampelt und Riesenlöcher in ein Beet mit chinesischen Rosen gewühlt hatten und eben an der Jackmanie Clematis knabbern wollten, der ich schon lange gut zurede, einen Baumstamm hinaufzuklettern. Der Düstermann von Gärtner lag zufällig krank im Bett und sein Gehilfe vesperte gerade. Wie das lutherische Deutschland den 5-O'Clock-Tee oder entsprechendes nennt. Darum füllte das Kindermädchen, so gut es ging, die Löcher wieder mit loser Erde und begrub dabei die zertrampelten und zerfetzten Rosen, die für immer um ihre Hoffnungen auf die Sommerherrlichkeit betrogen waren, und ich stand betrübt daneben. Das Junikind, kaum mehr als einen halben Meter groß, aber eine tapfere Kriegerin weit über ihr Alter, ergriff einen Stock, der viel größer als sie selbst war, und ging auf die Kälber los, denn der Kuhhirt war nirgends zu sehen. Sie pflanzte sich vor ihnen auf und schwang den Stock, und die Kälber standen da in einer Reihe und glotzten sie in großer Verwunderung an. Und sie hielt sie alle in Schach, bis einer der Männer vom Gut mit einer Peitsche ankam und dem Kuhhirten, nachdem er ihn im Schatten in süßem Schlaf entdeckt hatte, eine tüchtige Tracht Prügel verabreichte. Der Kuhhirt ist ein bullig aussehender junger Mann, viel größer als der Mann, der ihn geprügelt hatte. Aber er nahm seine Strafe hin als Teil seiner Tagesarbeit und sagte keinen Mucks dazu. Es kann ihm durch seine Lederkniehose hindurch nicht sonderlich wehgetan haben, und ich finde, er hat es verdient. Aber es muss für einen starken jungen Mann mit ziemlich leerem Kopf eine demoralisierende Beschäftigung sein, Kühe zu hüten. Niemand sollte das als Beruf ausüben, es sei denn, er habe die Einbildungskraft eines Dichters. Nachdem das Junikind und ich von den beiden anderen mit so vielen Umarmungen begrüßt worden waren, als wären wir ihnen heil aus großer Gefahr zurückgegeben, und wir friedlich unter einer Buche Tee tranken, blickte ich zufällig hoch in ihr labyrinthisches Blattwerk. Und da, auf einem Zweig ganz in der Nähe meines Kopfes, hockte ein Eulenjunges. Ich stellte mich auf meinen Stuhl und holte es mühelos herunter, denn es konnte nicht fliegen, und wie es überhaupt dorthin gekommen war, bleibt ein Geheimnis. Es ist ein rundes Bällchen aus grauem Flaum mit dem wunderlichsten, klügsten und feierlichsten Gesicht. Armes Ding. Ich hätte es freilassen sollen. Aber die Versuchung, es zu behalten, bis der Grimmige, der zurzeit auf einer Reise ist, es gesehen hätte, war unwiderstehlich. Denn allzu oft hat er gesagt, wie gern er eine Jungeule hätte und versuchen würde, sie zu zähmen. So setzte ich sie in einen geräumigen Käfig und hängte ihn an einen Zweig des Baums, in dem sie gesessen hatte und der nicht weit weg von ihrem Nest und der Mutter sein konnte. Wir hatten uns kaum wieder zu unserem Tee niedergelassen, als ich zwei weitere Flaumbälle im hohen Gras entdeckte, die aus der geringen Entfernung fast nicht von kleinen Maulwurfshügeln zu unterscheiden waren. Unverzüglich wurden sie zu ihresgleichen in den Käfig gesteckt. Und wenn der Grimmige jetzt nach Hause kommt, wird er nicht nur von einer Ehefrau begrüßt, deren Lippen sich zu einem gehörigen Lächeln kräuseln, sondern auch von drei ersehnten Jungeulen. Allerdings kommt es mir niederträchtig vor, die Kleinen von der Mutter zu trennen, und ich weiß, dass ich sie eines Tages wieder freilassen werde. Vielleicht schon gleich beim nächsten Mal, wenn der Grimmige verreist. Ich stellte ein Töpfchen mit Wasser in den Käfig, obwohl sie noch nie Wasser gekostet haben können, es sei denn, sie trinken die Regentropfen von den Buchenblättern. Vermutlich bekommen sie die nötige Flüssigkeit von den Mäusekörpern und den anderen Leckerbissen, mit denen ihre zärtlichen Eltern sie versorgen. Aber die Vorstellung mit den Regentropfen ist hübscher.